Fünftes Kapitel: Innere Freiheit erlangen durch förderliche Geisteshaltungen.
In der eben besprochenen Weise können Sie also in kleinen Schritten üben, Ihre Quellen von positiven Gefühlen wieder zum Sprudeln zu bringen. Aber was ist mit den negativen Gefühlen, mit Angst, Wut, Ohnmacht, Hoffnungslosigkeit oder Niedergeschlagenheit? Der Jesuitenpater und Weisheitslehrer Anthony de Mello berichtet, wie er einmal einen Mann beobachtete, der regelmäßig an einem bestimmten Kiosk seine Morgenzeitung kaufte. Der Besitzer war ein alter Kauz, der seine Kunden oft beschimpfte und beleidigte. Anthony fragte den Mann: »Warum kaufen Sie eigentlich Ihre Zeitung bei diesem Zausel, der Sie immer wieder verletzt? Eine Querstraße weiter ist die Verkäuferin doch viel freundlicher.« Die Antwort: »Warum soll denn der Mann, von dem Sie meinen, dass er mich verletzt, darüber bestimmen, wo ich meine Zeitung kaufe?« Was will uns diese Geschichte sagen? Nun offenbar dies: Menschen reagieren nicht mit Zwangsläufigkeit auf negative Außenereignisse. Es gibt Menschen, die sich durch Beleidigungen in höchstem Maße ärgern oder deprimieren lassen, und es gibt Menschen, die davon nur wenig berührt werden. Bei unseren entfernten Vorfahren im Tierreich erfolgen Reaktionen zumeist reflexartig auf die Reize. Auf dem evolutionären Weg zum Menschen hat sich zwischen Reiz und Reaktion eine Lücke gebildet. In dieser Lücke haben sich Dinge eingenistet wie Freiheit, Verantwortung, Bewertung, Interpretation oder Entscheidung. Wir Menschen haben die Möglichkeit, innerlich einen Schritt zurückzutreten, noch ehe starke Gefühle reflexartig aufschießen und uns in ihren Griff nehmen. Wir können bewusst eine förderliche Sichtweise einnehmen, was dann auch zur bestmöglichen Gefühlsreaktion führt. Das ist nicht immer leicht, aber wir können es üben. Durch die Wahl unserer Sichtweisen und Interpretationen können wir also Einfluss auf unsere Gefühle nehmen. Hier gibt es einige Tricks, die einfach und schnell umsetzbar sind. Der wichtigste und universellste ist vielleicht, in Schwierigkeiten und Problemen Chancen für Lernen und Wachstum zu sehen. Versuchen Sie, Folgendes zu üben und zu einer festen Gewohnheit zu machen: Wann immer Sie ein Problem haben, treten Sie innerlich einen Schritt zurück und fragen Sie sich, was Sie in Auseinandersetzung mit dem Problem lernen und üben wollen. In den vorangegangenen Kapiteln hatten wir hierfür ja schon einige Beispiele gebracht. Als es um das Akzeptieren Ihrer Erkrankung ging, hatte ich Ihnen vorgeschlagen, hierin einen Anstoß für das Training persönlicher Meisterschaft zu sehen. Vielleicht bringt das in Zukunft mehr Erfüllung und Glück in Ihr Leben. Oder es qualifiziert Sie als Coach für Freunde oder Angehörige. Dann gibt es komplexere förderliche Geisteshaltungen, die man sich intensiver erarbeiten muss, um sie zu verstehen und zu verinnerlichen. Im Selbsthilfebuch und in meinen weiterführenden Büchern werden solche Systeme förderlicher Geisteshaltungen entwickelt. Nehmen wir einmal unseren Zeitungskäufer. Was ist die übliche, unreflektierte und nicht förderliche Haltung in dieser Situation? Nun, bei einem verbal verletzenden Angriff empfinden wohl fast alle Menschen eine Art Stich in der Bauchgegend. Durch diesen Schmerz wird dann eine Lawine negativen Denkens losgetreten, die noch zusätzliche negative Gefühle erzeugt, zum Beispiel Schuld, Scham, Angst, Niedergedrücktheit, aber auch Ärger, Wut oder gar Hass. Bei niedrigem Selbstwertgefühl werten die entsprechenden Gedanken die eigene Person ab und bei größerem Selbstbewusstsein die Person des anderen. Viele Menschen haben dazu keine kritische Distanz. In ihrer Lebensphilosophie haben Sätze wie die folgenden unhinterfragt Gültigkeit: Es ist ganz wichtig, von allen Menschen geachtet und höflich behandelt zu werden. Menschen, die das nicht tun, führen Böses gegen mich im Schilde und müssen bekämpft werden. Ich bin so gut, dass Kritik eigentlich nur einer bösartigen Intrige entspringen kann. Oder auch, ich bin nun mal ein totaler Versager, wenn mich jemand angreift, wird das wohl berechtigt sein wie immer. Gedanken wie diese sind für viele Menschen eine absolute Realität, mit der sie sich unlösbar identifizieren. Und dann ist es natürlich ganz schwer, aus den Teufelskreisen der wechselseitigen Steigerung von negativem Fühlen und negativem Denken auszusteigen. Was kommt hier alles zusammen? Nun, zunächst einmal ist uns ein ganz starkes Bedürfnis angeboren, zur Gruppe zu gehören und dort einen möglichst hohen sozialen Status zu erlangen. Für unsere Vorfahren war das überlebenswichtig. Menschenaffen oder Steinzeitmenschen waren allein in der Wildnis zum Tode verurteilt. Entsprechend sind wir hochsensibel für alle Zeichen sozialer Disharmonie und reagieren schon auf verbale Angriffe mit körperlichem Schmerz, wie bei einer realen Verletzung. Tatsächlich werden hier die gleichen Schmerzzentren im Gehirn aktiviert. Werden diese instinktiven Impulse eins zu eins in Gedanken übersetzt, dann entstehen die oben genannten übersteigerten Muss-Vorstellungen. Ich muss von allen Menschen respektiert und geliebt werden und so weiter. Und schon schließen sich die Teufelskreise der Leiterzeugung, bei denen sich negative Gedanken und negative Gefühle wechselseitig verstärken. So kommt es zu dem verbreiteten inneren Chaos bei uns westlichen Menschen, die wir es nicht gelernt haben, unsere Innenprozesse übend unter Kontrolle zu bringen. Mechanismen dieser Art sind wohl für den Hauptteil des Leides verantwortlich, das uns Menschen drückt und entscheidend zur Entstehung von Depressionen beiträgt. Wie könnte vor diesem Hintergrund nun eine komplexe, förderliche Geisteshaltung aussehen, die das beschriebene Leid am Entstehen hindert? Eine Haltung, wie sie offenbar der von Anthony de Mello angesprochene Zeitungskäufer verkörpert. Nun, zunächst einmal gilt es, sich über unsere angeborene Affennatur und ihre instinktiven Impulse und ererbten Bedürfnisse klar zu werden. Wir müssen die entsprechenden Erbgefühle als unabänderlichen Teil unserer Natur akzeptieren, sollten aber ihre evolutionspsychologische Logik durchschauen und kritische Distanz dazu aufbauen. In Bezug auf unser Beispiel hieße das, einzusehen, dass diese Verletzungsgefühle heute weitgehend ihre einstmals reale Bedeutung verloren haben. Welche Gemeinschaft es auch immer ist, aus der ein Mensch ausgestoßen wird, immer gibt es für ihn Möglichkeiten des Weiterlebens und des Glücklichwerdens. Immer kann er Anschluss finden an eine andere Gemeinschaft und selbst als Eigenbrötler oder gar Einsiedler hätte er eine gute Chance, das Überleben und Glücklichsein zu lernen. Kraft unserer Vernunft und unserer komplexen Gesellschaften sind wir sehr viel überlebenstauglicher als unsere Vorfahren. Kraft unserer komplexeren Psyche können wir so viel inneren Reichtum erwerben, dass wir Lebenszufriedenheit weitgehend aus unserem Inneren zu schöpfen vermögen. Im Gegensatz zu unseren Vorfahren sind wir von unserer unmittelbaren sozialen Gruppe nicht mehr abhängig. Jeder normalbegabte Mensch trägt das Potenzial in sich, diese Freiheit leben zu lernen. Dies zu verstehen und sich immer wieder klar zu machen, ist ganz wichtig für den Umgang mit dem sozialen Verletzungsschmerz. Den Stich in der Magengegend, den wird es wohl bei sozialen Angriffen immer geben. Wenn wir ihm mit Achtsamkeit und Akzeptanz begegnen, wenn wir ihn positiv begrüßen als ein oft hilfreiches Warnsignal, dann fühlt er sich gar nicht so schlimm an. Dann kann man ihn gut aushalten. Entscheidend ist, dass wir im nächsten Schritt nicht mehr das schmerzsteigernde, eskalierende Gedankenchaos zulassen, das wir oben beschrieben hatten. Wir sollten uns auf sehr gründliche Weise Gegengedanken und förderliche Haltungen erarbeiten. Kommt es zu einer sozialen Verletzungssituation, dann können wir innerlich einen Schritt zurücktreten und diese mentalen Werkzeuge schnell zum Einsatz bringen. So kann man lernen, das Aufschießen negativer Gefühle zu dämpfen, noch ehe sie eine uns beherrschende Stärke erreichen. Wie könnten Gegengedanken für soziale Verletzungssituationen aussehen? Nun, von zentraler Bedeutung ist folgende Einsicht. Für uns Menschen ist es das Wichtigste im Leben, eine eigenständige Persönlichkeit mit selbst erarbeiteten Werten, Prinzipien und Überzeugungen zu werden und es zu schaffen, diesen Inhalten einigermaßen treu zu bleiben. Die hieraus resultierende Selbstachtung sollte uns wichtiger sein als die Achtung durch unser soziales Umfeld. Wenn man diese Grundhaltung übt und verinnerlicht, dann kann man sehr konstruktiv mit Kritik und persönlichen Angriffen umgehen. Im Licht der Kritik misst man sein Verhalten noch einmal an den eigenen Prinzipien. Hat man einen Fehler gemacht, dann kann einem die Kritik helfen, etwas zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Das ist ein Grund zur Freude, und man sollte seinem Kritiker dankbar sein, selbst wenn dieser einen unhöflich aggressiven Ton angeschlagen hätte. Hat man aber keinen Fehler gemacht und kann zu seinem Verhalten stehen, dann kann man den Anwurf von sich abtropfen lassen. Was für eine gute Gelegenheit, die Lücke zwischen Reiz und Reaktion zu vergrößern und zu üben, sich möglichst wenig zu ärgern. Auch dafür kann man seinem Kritiker dankbar sein. Die Fähigkeit, das Kreuzfeuer ungerechtfertigter Angriffe möglichst unbeeinträchtigt zu überstehen, ist sehr wichtig und kann nicht oft genug geübt werden. Und im Übrigen, der andere hat das Recht zu sein und zu sagen, was er will. Das liegt in seiner Selbstverantwortung und geht mich gar nichts an. In meiner Selbstverantwortung liegt es dagegen, die Kontrolle über meine gefühlsmäßigen Reaktionen zu erlangen. In ähnlicher Weise lassen sich für alle häufigen Typen von Stress- und Belastungssituationen förderliche Haltungen erarbeiten. Sie können dies später in meinen weiterführenden Büchern nachlesen. All diese unreflektierten oder bewusst erarbeiteten inneren Haltungen sind natürlich Teil dessen, was wir Lebensphilosophie oder Weltbild nennen könnten. Und auch die Art dieses Weltbildes bestimmt natürlich mit darüber, wie wir gefühlsmäßig auf die Zumutungen des Lebens reagieren. So berichten Völkerkundler, dass es religiöse Kulturen gibt, in denen man ein Fest feiert, wenn jemand stirbt. Trauer würde dort als egoistisch wahrgenommen, als wenn man dem Verstorbenen den Übergang in eine bessere Welt nicht gönnte. Überhaupt haben Studien gezeigt, dass Menschen, die einem positiven religiösen Glauben anhängen, gesünder, glücklicher und erfolgreicher sind als Menschen, für die dies nicht zutrifft. Nun wird sich der eine oder andere Fragen stellen wie: In eine Kultur wird man doch hineingeboren, kann man denn die Grundfesten seines Weltbildes überhaupt verändern? Und wenn es sich um ein wissenschaftliches Weltbild handeln sollte, gründet dies dann nicht in unumstößlichen Wahrheiten? Dann könnte man doch daran gar nichts verändern. Nun, natürlich sind Veränderungen auf dieser grundlegenden Ebene schwierig und langwierig. Aber möglich und gerechtfertigt sind sie durchaus. Auch hier sind wir viel freier, als es unser Alltagsbewusstsein weiß. Damit berühren wir das schwierige, aber hochinteressante Feld der Erkenntnistheorie. Auch hierüber können Sie sich in meinen weiterführenden Büchern mehr im Detail informieren, wenn es Ihnen dann besser geht. An dieser Stelle nur so viel. Wir wissen heute, dass uns unsere Sinnesorgane nur einige überlebenswichtige Eckdaten der äußeren Realität ins Gehirn spiegeln. Mit Sicherheit hat die äußere Realität sehr viel mehr Eigenschaften und Phänomene, als sie uns unsere Sinnesorgane zeigen. Wahrscheinlich erstreckt sie sich sogar in mehr als 3 bzw. 4 Dimensionen. Über die letztendliche Beschaffenheit der äußeren Realität werden wir nie die letzten Wahrheiten wissen. Und selbst wenn wir Zugang zu ihnen hätten, könnten wir sie nicht verstehen. Unser Universum ist nicht nur seltsam, es ist viel seltsamer, als es sich unser beschränkter Menschengeist auch nur entfernt vorstellen könnte. So hat es der berühmte Biologe John Haldane einmal sinngemäß gesagt. Und was macht unser Gehirn nun mit diesen überlebenswichtigen Eckdaten, die ihm seine Sinnesorgane liefern? Nun, so wie Kinder ihre Malhefte bunt ausmalen, so konstruiert uns unser Gehirn eine bunte, subjektive Wirklichkeit. Dabei lässt aber jeder komplexere Satz von Eckdaten mehrere oder gar viele solcher Konstruktionen zu. Es gibt in unserer Wirklichkeit keine absoluten und objektiven Wahrheiten, sondern nur mehr oder weniger förderliche Interpretationen. Und das eröffnet uns eben viele interessante Entwicklungsmöglichkeiten. So ist es durchaus vernünftig, eine Art kosmischer Religiosität oder Spiritualität zu entwickeln, wie sie zum Beispiel auch von Albert Einstein und anderen namhaften Wissenschaftlern vertreten wurde und wird. Das kann insbesondere beim Umgang mit Krankheit, Tod und schweren Schicksalsschlägen für die Psychohygiene sehr wichtig sein. Es ist beispielsweise vorstellbar, dass unser diesseitiges Leiden einen Sinn hat, den wir aus der beschränkten Perspektive unserer Wirklichkeit heraus nicht erkennen können. Es kann auch sein, dass wir nach unserem Tod in dieser Welt unsere Existenz in irgendeiner anderen Form fortsetzen. Wir wissen es einfach nicht. Die Annahme, dass mit dem Tod einfach für immer das Licht ausgeht, ist ebenso wenig beweisbar wie die Antworten religiöser Systeme auf diese Frage. In dieser Situation ist es vernünftig, sich für die Antwort zu entscheiden, mit der man am besten leben kann. Wir wissen nichts über den letztendlichen Status unserer Wirklichkeit. Womöglich ist sie eine Art Simulation eines Supercomputers, so ähnlich wie in dem Film Matrix gezeigt. Womöglich ist unser Leben eine Art Traum, aus dem wir mit dem Tode in eine andere Wirklichkeit hinein erwachen. All das ist möglich. Moderne Erkenntnislehren wie der neurobiologisch fundierte radikale Konstruktivismus können diese Sichtweise überzeugend begründen. Aber im Grunde stecken diese Gedanken schon im Höhlengleichnis des alten Platon oder in der hinduistischen Metapher von den Schleiern der Maya. Warum gehe ich auf diese scheinbar so abgehobenen Fragen hier ein? Nun, viele Menschen identifizieren sich mit sich selbst, ihrer Wirklichkeit oder sogar nur mit Gedanken oder Theorien über diese Wirklichkeit in absoluter Weise. Wenn sich dann Teile dieser Wirklichkeit nicht in der gewünschten Form verhalten oder entwickeln, dann ist Leiden unausweichlich und unabänderlich. Deshalb ist es hilfreich, über die Fähigkeit zu verfügen, sich von der Wirklichkeit und unseren Theorien über sie distanzieren zu können, sich von ihnen innerlich entschmelzen zu können. Wenn man von einem Kioskbesitzer beschimpft wird, ist es gut, wenn man sich sagen kann, hey, dieser Mann beschimpft nicht mich. Er beschimpft die Vorstellung, die Illusion, die er von mir hat. Aber ich bin nicht die Illusion dieses Mannes. Wenn man Krebs hat und immer wieder nachoperiert werden muss, ist es gut, wenn man sagen kann, ich bin nicht mein Körper. Das, was mich ausmacht, was mir wertvoll und wichtig ist, ist nicht identisch mit meinem Bein oder meinem Lungenflügel. Wenn vieles in der Welt extrem schief läuft und meine Handlungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind, dann ist es gut, wenn ich das Leben wie eine Art Theaterspiel betrachten kann. Im Theater kann man auch die Rolle des Verlierers mit Bravour spielen und einen tragischen Ausgang mit bitterer Süße im Herzen genießen. Wenn Sie das ganze Leben nicht mehr so ernst und schwer nehmen, dann müsste Sie vieles Negative nicht mehr so belasten. Sich von den gewöhnlichen Ängsten und Sorgen zu befreien, heißt, sich von den gewohnten Sichtweisen lösen zu können. Psychische Gesundheit hat viel mit Flexibilität und der Vielfalt möglicher innerer Haltungen zu tun. Mit dem Grad an Distanz und Verschmelzung in Bezug auf unsere Wirklichkeit in förderlicher Weise spielen zu lernen, ist ein zentraler Aspekt psychischer Gesundheit und innerer Freiheit. Sie sehen also, es gibt sehr viele Möglichkeiten und Ebenen, auf denen psychische Veränderung und Entwicklung möglich sind. Das Projekt Persönliche Meisterschaft ist spannend und so komplex, dass es uns bis ans Ende unserer Tage Lernstoff bietet. All das wird Ihnen nicht sofort helfen. Es soll Ihnen mögliche Entwicklungsrichtungen aufzeigen, wie der Leuchtturm unserem Skipper.